Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Humanistischen Magazins, das heute ganz im Zeichen der Wahrnehmung, der Kreativität und Leistungsfähigkeit unseres Gehirns steht. Die Funktionsweise des Gehirns ist das Thema der Erlebnisausstellung Turm der Sinne. Sie wurde vor 6 Jahren vom HVD Nürnberg ins Leben gerufen. Jedes Jahr im Oktober veranstaltet der Turm der Sinne auch eine wissenschaftliche Fachtagung. Dieses Jahr war das Thema Geistesblitz und Neuronendonner, Intuition, Kreativität, Fantasie. Die spannenden Fragen dahinter, wie arbeitet unser Gehirn, wie ist es entstanden und wie hat es sich entwickelt? Und können wir sogar darauf Einfluss nehmen? Darüber diskutierten namhafte Natur- und Geisteswissenschaftler. Ich freue mich auf ein Gespräch mit den beiden Organisatoren des Symposiums, die ich hier im Studio begrüßen darf. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Veranstaltung. Den Auftaktvortrag übernahm der renommierte Neurophysiologe und Hirnforscher Professor Gerhard Roth von der Universität Bremen. Wir waren dabei und haben einige Auszüge aus seinem Vortrag für Sie mitgebracht.
Vernetzte Neuronen und neue Ideen. Gehirn, Intelligenz und Kreativität. Bereits im Titel seines Vortrags deutet Gerhard Roth eine seiner zentralen Thesen an. Intelligentere Menschen denken schneller. Je höher die Intelligenz eines Menschen ist, desto schneller verknüpfen und umverknüpfen sich die neuronalen Netzwerke in seiner Großhirnrinde. Intelligenz ist gewissermaßen die Verwaltung von Wissen.
Das, was wir wissen, wird neu zusammengesetzt. Und das ist der kreative, intelligente Prozess. Man kann nicht etwas, was man nicht weiß, neu zusammensetzen. Das ist trivial. Das heißt, man muss viel wissen. Und so intelligent man ist, wenn man nicht viel weiß, kann man nicht Probleme gut lösen.
Kreativität ist für Roth das schnelle Zusammensetzen von einzelnen Wissensbausteinen zu neuen Lösungen. Kreativität und Intelligenz setzen also auch Wissen voraus. Geistige Leistungsfähigkeit hängt aber nicht nur von der Intelligenz ab.
Die Leistung in der Schule, im Studium, später im Leben hängt ab von 4 Faktoren, nicht von einem. Von allgemeiner Intelligenz, das wissen wir. Von Wissen, das ist das Expertenwissen, das ist uns auch klar. Von Motivation, das wissen wir auch. Und von einem 4. Faktor, der heißt Fleiß.
Und diese 4 Faktoren können sich teilweise ersetzen. Das heißt, einfach ausgedrückt, eine hohe Motivation und Fleiß können durch das Ansammeln von Wissen zum Teil eine niedrigere Intelligenz ausgleichen. Der Leistungsstarke verfügt über viele Wissensbausteine, auf die er zugreifen kann. Die Intelligenz gibt die Geschwindigkeit vor, wie schnell das gelingt. Das ist die Erklärung für eine nachvollziehbare Beobachtung.
Die intelligenten Menschen sind aber in vielen Bereichen sehr intelligent. Die haben in fast allen eine 1. Eine 1,0 kriegt man nur im Abiturzeugnis, wenn man in allen eine 1 hat. Das heißt, die können 3 Sprachen. Die sind in Mathe und Musik und Sport und so. Super. Und das ist das Typische. Der typisch intelligente Mensch ist in vielen Bereichen sehr intelligent.
Weil der Intelligente die Fähigkeit zum schnellen Umverknüpfen seines neuronalen Netzwerkes hat. Aber auch, weil er mit hoher Motivation Wissen angesammelt hat. Und genau hier kann man bei der Förderung ansetzen. Fleiß und Motivation können durch ein günstiges Umfeld angespornt werden.
Nun freue ich mich, dass ich 2 Gäste im Studio begrüßen darf, denen wir dieses spannende Thema heute sozusagen zu verdanken haben. Dr. Rainer Rosenzweig ist Geschäftsführer des Turms der Sinne, Helmut Fink, Vorsitzender des HVD Nürnberg. Zusammen zeichnen Sie verantwortlich für die Organisation des Symposiums. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Guten Tag, Herr Fink.
Guten Tag.
Hallo, Herr Dr. Rosenzweig.
Hallo, guten Tag.
Gleich vorneweg, wem ist denn dieser klangvolle Name Geistesblitz und Neuronendonner eingefallen?
Ja, dafür bin ich zuständig. Das ist jedes Jahr so bei uns. Wenn wir uns über das generelle Thema des Symposiums einig sind, dann geht es darum, das Ganze nochmal im Titel zuzuspitzen. Geistesblitz und Neuronendonner. Die Gewittermetapher, kann ich dazu sagen, dreht in diesem Fall die zeitliche Reihenfolge um. Beim Gewitter am Himmel ist es ja so, dass erst der Blitz und dann der Donner kommen. Beim Gewitter im Hirn kommt erst der Neuronendonner und dann der Geistesblitz. Denn allen unseren geistigen Vorgängen laufen neuronale Vorgänge voraus. Ohne Gehirn geht nichts.
Besteht Kreativität und Fantasie ausschließlich aus biochemischen Prozessen oder steckt doch etwa ein unerklärlicher, gleichsam göttlicher Funke in uns?
Man muss aufpassen, dass man nicht zu reduktionistisch an die Dinge herangeht und das, was uns in der Lebenswelt begegnet, nur als materielle Prozesse versteht. Denn es fühlt sich ja für uns auf eine bestimmte Weise an, etwas zu denken, uns etwas vorzustellen, Fantasie zu haben, kreativ zu sein. Aber die Grundlage der neuronalen Prozesse ist und bleibt unverzichtbar. Und mit dem Begriff göttlicher Funke kann ich da höchstens in einem poetischen Sinne etwas anfangen. Eine Erklärungskraft hat es, glaube ich, nicht.
Sind Naturwissenschaftler im Allgemeinen und Hirnforscher im Speziellen zwangsläufig Atheisten oder Agnostiker?
Es gibt in der Wissenschaft sowas wie den methodischen Atheismus, den man verwendet, dass man eben zunächst mal davon ausgeht, dass es mit rechten Dingen zugeht. Nur dann kann man nämlich überhaupt Experimente machen. Und es ist jetzt natürlich eine Frage, die Wissenschaftler sich privat stellen müssen, wie sie dazu stehen, ob sie jetzt dann über die Erklärungskraft der Wissenschaft hinaus sich dann im privaten Leben dann einem anderen Weltbild zuwenden wollen oder nicht. Also es gibt natürlich auch gläubige Wissenschaftler, andere übernehmen das Ganze dann in ihr Weltbild, also zwangsläufig daraus folgen würde das jetzt nicht.
Ja, es gibt da zwei Denkweisen. Die einen sagen, ein methodischer Atheismus ist so fruchtbar und bewährt sich für den Erkenntnisgewinn so gut, dass wir davon ausgehen können, dass damit auch in einer grundlegenden Hinsicht der Bau der Welt wiedergegeben wird, dass man also Göttliches weglassen kann. Andere sagen, ja, weil dieser Atheismus eben nur methodisch ist, muss der Naturwissenschaftler bescheiden sein. Er ist innerhalb seiner Naturwissenschaft eben aus methodischen Gründen Atheist, aber das sagt noch nichts über die Welt als Ganzes. Dieser letztere Standpunkt überzeugt mich persönlich weniger, weil dann einfach noch Argumente für die Existenz Gottes fehlen. Warum soll ich so etwas annehmen? Ich glaube, die Erklärung für die Welt ist direkter, ist schlanker, ist für uns verständlicher, wenn wir übernatürliche Wesenheiten weglassen.
Herr Dr. Rosenzweig, das Symposium war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Was glauben Sie, macht den großen Reiz des Themas aus?
Ja, ich glaube in der Tat, dass es nicht überraschend war, dass gerade bei diesem Thema sehr viele Leute kamen. Der Reiz liegt einfach darin, dass jeder mit dem Thema was zu tun hat. Da passiert ja was in uns. Das ist ja was wir wissen wollen. Das ist was aus unserer direkten Erfahrung kommt. Auch das Thema Intuition ist was. Jeder kennt das, dass man sozusagen Entscheidungen trifft aufgrund von Voraussetzungen, die man selber gar nicht im Griff hat. Und manchmal hat man einfach eine intuitive Idee oder man handelt nach dem Bauchgefühl und das ist manchmal auch wirklich besser. Das ist auch das, was letztlich auch Wissenschaftler herausbekommen haben, dass es Situationen gibt, in denen es wirklich besser ist, wenn die Situationen komplex genug sind, in denen es wirklich besser ist, wenn man sich auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition verlässt, weil man nämlich die Informationen, die man eigentlich bräuchte, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen, gar nicht zur Verfügung hat. Und das ist der Grund. Also es ist was wir tagtäglich erleben, was jeder tagtäglich erlebt und wo man sich natürlich dann auch ganz stark dafür interessiert, was sagen denn jetzt die Wissenschaftler dazu? Was gibt's denn für Experimente dazu?
Herr Fink, Sie sind Vorsitzender des HVD Nürnberg. Was ist Ihr Zugang zu dem Thema?
Ja, der Anspruch des Humanistischen Verbandes ist es ja, eine weltliche Philosophie auch zu vermitteln. Das heißt, wir interessieren uns für ein zeitgemäßes Welt- und Menschenbild. Und bei einem zeitgemäßen Welt- und Menschenbild muss man, glaube ich, die Welt und den Menschen anschauen, auch naturwissenschaftlich anschauen. Und das bietet für mich eine wichtige Brücke zum Turm der Sinne, wo wir ja populärwissenschaftlich Erkenntnisse, die aus der Hirnforschung, aus der Naturwissenschaft kommen, anbieten. Das finde ich sehr wichtig. Sonst bliebe ein Weltbild entweder in uralten Quellen verhaftet oder bloße Spekulation. Und beides kann es nicht sein.
Mitschnitte der ganzen Veranstaltung sind über den Turm der Sinne bestellbar. Darüber hinaus, Herr Dr. Rosenzweig, planen Sie auch wieder eine Dokumentation?
Ja, in der Tat planen wir wieder eine Dokumentation. Wir haben es seit dem Symposium über Willensfreiheit im Jahr 2004 so gemacht, dass wir die Beiträge eingesammelt haben und dann hinterher zu einem Buch veröffentlicht haben. Auf diese Weise sind jetzt bereits 4 Bücher entstanden. Das 5. ist jetzt gerade in der Entstehung.
Ja, das wird jetzt im November erscheinen, wieder im Mentis Verlag, wie die ganze Reihe. Ja, alle Bücher sind bestellbar im Online-Buchhandel des HVD Nürnberg oder natürlich im ganz normalen Buchhandel.
Herr Dr. Rosenzweig, Herr Fink, ich danke Ihnen für Ihren Besuch und wünsche Ihnen für die nächsten Veranstaltungen wieder genauso viel Erfolg. Wiedersehen.
Dankeschön.
Danke. Vielen Dank.
Sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich weiter für das Thema interessieren, empfehle ich Ihnen die Homepage www.turmdersinne.de oder die Internetseite des Humanistischen Verbandes www.hvd-nürnberg.de. Dort finden Sie viel Wissenswertes rund um die Veranstaltung und natürlich auch die neuesten Meldungen rund um den weltlichen Humanismus.
Kurzmeldungen. Fürth. Am 4. Januar ist es soweit. Eine neue humanistische Kinderkrippe geht in Betrieb. An der Fürther Waldstraße entstehen 24 neue Betreuungsplätze. Gleich neben der humanistischen Grundschule geht der Neubau schnell voran. Viele Anmeldungen liegen bereits vor und auch die Leitung der Krippe ist gefunden. Es ist die Erzieherin Anja Schlerf. Sie arbeitete bereits beim HVD und übernimmt die neue Aufgabe ab Dezember. Nürnberg. Aufgaben und Ziele eines modernen Humanismus. Darum ging es bei einem Vortrag von Gerhard Engel auf der Hauptversammlung der Humanistischen Akademie Bayern. Engel würdigte dabei auch die humanistischen Leistungen der griechischen Antike. Wichtige europäische Errungenschaften wie der Wert des Individuums, die Dialogbereitschaft, Demokratie und Rechtsstaat gehen auf diese Zeit zurück. Daher könne auch ein moderner Humanismus durchaus noch von der antiken Sicht auf den Menschen lernen. Bei den anschließenden Wahlen wurde Dr. Gerhard Engel zum Akademiepräsidenten bestimmt. Vizepräsidenten sind künftig Helmut Fink und Michael Bauer. München. Die humanistische Schule im Münchner Norden macht gute Fortschritte. Nachdem die Verhandlungen mit der Regierung von Oberbayern voranschreiten, wird nun ein Standort gesucht. Dabei hat die Gemeinde Garching Interesse signalisiert. Aber auch ein Gebäude in Freimann wird vom Projektteam geprüft. Anmeldungen von Schülern gibt es reichlich. Fast 200 Interessenten haben ihre Kinder bereits vormerken lassen.
In unserer Reihe Angebote des Humanistischen Verbandes möchten wir Ihnen heute die Jugendfeier vorstellen. Mit der Jugendfeier wird der symbolische Schritt zum Erwachsenwerden gefeiert. Sie ist eines der ältesten Angebote, die der HVD bereithält, schon seit über 100 Jahren.
Wann ist ein Mensch erwachsen? Wenn er volljährig im Sinne des Gesetzes ist? Wenn er die Pubertät hinter sich gelassen hat? Oder wenn er eine gewisse Reife erlangt hat? Mit dem Angebot der Jugendfeier wendet sich der Humanistische Verband an junge Menschen, die einen symbolischen Schritt ins Erwachsenenleben gehen möchten. Dabei geht es nicht nur um eine feierliche Zeremonie. Voran geht ein vielseitiges Vorbereitungsprogramm. Anita Häfner betreut dieses Programm beim HVD Nürnberg.
Zweck der Vorbereitung ist natürlich eben, die Jugendlichen zu begleiten, diesen Übergang zu schaffen. Vom Kindsein, also vom eben von Mama und Papa irgendwie umsorgt zu werden und jetzt hin zum auf eigenen Beinen stehen und dann einfach auch sich mit neuen Themen beschäftigen. Also das ist uns einfach wichtig, dass die Jugendlichen sich mit ihren Themen beschäftigen können und sich auch mit ihren Standpunkten angenommen fühlen und dass es da einfach ein Forum gibt, auch für Austausch und Diskussion.
Die 13- bis 15-jährigen Jugendlichen wählen Veranstaltungen und Themen zum großen Teil selbst. Seien es nun politische Themen, über die diskutiert wird, oder seien es Themen, die Jugendliche in der Pubertät beschäftigen, wie Sexualität und AIDS. Eine wichtige Rolle spielt auch die gemeinsame Berlinfahrt, die die Gruppe besonders zusammenschweißt und die auch bei den Jugendlichen sehr beliebt ist.
Wir führen am Ende nach der Jugendfeier immer eine Evaluation durch, wo wir auch einen sehr hohen Rücklauf haben und wo also die Jugendlichen zum einen uns Rückmeldung geben zur Feier, also zum Programmangebot, zur Berlinfahrt und dann auch zur Feier selber und wo auch die Eltern uns Rückmeldung geben. Und wir kriegen da eigentlich immer sehr gute Noten.
Die Vorbereitung für die Jugendfeier 2010 beginnt zu Anfang des Jahres. Bis dahin werden noch Anmeldungen angenommen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den HVD Nürnberg oder gehen ins Internet unter www.jugendfeier.net.
Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende des Humanistischen Magazins angekommen. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und zwar im nächsten Jahr, Anfang Februar um 7.05 Uhr auf Bayern 2. Alle Beiträge dieser Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite www.hvd-nürnberg.de als Podcast zum Download und Nachhören. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.